Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Community, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Sind wir eigentlich für die Ernährung gemacht, die heute auf unseren Tellern landet? Von Jägern und Sammlern über Ackerbau und Viehzucht bis hin zu Supermärkten und hochverarbeiteten Lebensmitteln hat sich unsere Ernährung in wenigen tausend Jahren radikal verändert. Gemeinsam mit Achim Sam, Ernährungswissenschaftler und Autor, werfen wir heute einen Blick auf die Evolution unserer Ernährung und auf die Frage, was unser Körper heute wirklich braucht. Achim, großartig, dass du wieder bei mir bist. Herzlich willkommen bei mir im Studio in Salzburg.
Schön, dass ich da sein darf. Danke.
Wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, wie haben unsere Vorfahren als Jäger und Sammler tatsächlich gegessen und welche Vorstellungen davon sind heute eigentlich romantisiert bis hin zu komplett falsch?
Naja, also ganz, unsere Vorfahren, also wenn man da jetzt von dem Homo erectus spricht, so über 1 Million Jahre, also wir so als Mensch, Homo sapiens, uns gibt es so seit 300.000 Jahren, wir waren schon Jäger und Sammler, ne? Wir sind also den ganzen Tag draußen eigentlich rumgelaufen und haben dafür sorgen müssen, dass wir genug Nahrung reinkriegen. Und also Bärenprodukte und so weiter, ne? Also wir waren schon viel unterwegs, um auch das einsammeln zu können, was wir gebraucht haben. Und an der Stelle ist es ganz wichtig, vielleicht auch mal zu sagen, was ja heute uns eher von Nachteil ist, ist unser Körperfett, ne? Und das war damals extrem wichtig, dass wir das haben. Also es ist ein komplexes endokrines System, aber um sich auch längere Zeit von dem ursprünglichen Aufenthaltsort, also von der Sesshaftigkeit, dann weiterentwickeln zu können. Also dank des Körperfetts sind wir in der Lage, als Mensch längere Strecken zurückzulegen, ohne ständig essen zu müssen. Und das heute ist es ja eher, also es ist ein Langzeitspeicher, was uns über Jahrtausende das Überleben gesichert hat. Und wir leben heute in einer Epoche, und die ist ja relativ kurz, wo es störend ist und wo unser Körper verstehen muss, dass zu viel Fett uns auch nicht gut tut. Aber wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir eher auf Entbehrung eingestellt sein mussten oder wo Fasten- und Hungersphasen ja eigentlich die Tagesordnung war, dass wir sowas haben wie heute, dass wir quasi in so einem Überfluss oder permanenten Nahrungsangebot leben. Diese Epoche ist in der Entstehungsgeschichte überhaupt, also spielt überhaupt keine Rolle. Also die ist so gering und deshalb gibt es auch noch keine genetische Anpassung. Also der Körper will uns mit dem Fett nichts Böses, nur er hat noch nicht gelernt, damit umzugehen, dass zu viel Fett, zu viel Speichermasse uns auch schaden kann.
Ne? Gilt das auch fürs viszerale Bauchfett? Gab es das damals auch schon so in der Form?
Das ist total spannend, der Aspekt. Nee, das gab es damals so noch nicht, weil, also wenn wir viel unterwegs waren, das ist, da spielt das Adiponektin eine Rolle. Also das ist ein Hormon, was für die Fettverteilung auch sorgt. Und wenn wir uns viel bewegen oder mehr bewegen würden, dann schüttet man auch wieder mehr von diesem vermeintlichen Adiponektin aus und die Fettverteilung ist anders. Wenn du jetzt einen Sumo-Ringer beispielsweise hernimmst, der wir schon recht füllig ist und auch eine große Fettmasse hat, extrem viel auch essen muss, um diese Masse auch zu kriegen. Solange wieder trainiert, hat er allenfalls Probleme mit den Gelenken und so, weil er natürlich die Last tragen muss, aber weniger Probleme mit übergewichtsbedingten Erkrankungen. Also metabolisches Syndrom, da eigentlich noch nicht so vorhanden, aber wenn die aufhören mit dem Training, also die trainieren ja auch wirklich Stunden am Tag, aber wenn die aufhören mit dem Training, gibt es ein Problem, weil dann produzieren die auch weniger Adiponektin und die Fettverteilung ist anders. Also dann hat man eben dieses viszerale Bauchfett, das ist ein Organnähe und sondert Hormone ab, was dann eben ungünstig ist fürs kardiovaskuläre System. Und das ist die Gefahr. Aber wenn wir quasi im Ansatz mehr leben würden, wie das unsere Vorfahren getan haben, da brauchen wir gar nicht so weit zurückzugehen, sondern da reicht es ja eigentlich schon, wenn man so 50 oder 100 Jahre zurückgeht. Also wo die Leute noch auf den Acker gegangen sind, haben die Felder bestellt. Das gibt es ja heute auch noch, aber immer weniger. Also das heißt, ich habe morgens ordentlich gefrühstückt. Dann bin ich rausgelaufen aufs Feld. Da gab es nicht zwischendrin einen Coffeeshop oder so, wo ich mir einen Kaffee gezogen habe und habe mir einen Snack mitgenommen. Und dann bin ich mittags um 12 hat der Kirchturm geläutet. Deshalb gab es den ja so. Und dann ist man reinmarschiert und hat wieder ordentlich und auch deftig gegessen, energiereich und ist wieder raus. Und dann hat man um 18 Uhr gegessen und ist man früh ins Bett. Und wenn man so einen Rhythmus hat und auch die Nacht als Fastenphase nutzt, dann hat man schon Vorteile. Also unser Problem ist ja heute diese permanente Überversorgung, also dass wir ständig Nahrungsangebot haben, permanente Insulinspitzen und der Blutzucker quasi so irritiert ist und auch immer wieder abrauscht, Müdigkeit, Heißhungerattacken und so weiter. Und das ist eher so das Problem. Ich habe Jahre immer gesagt, die Franzosen zählen zu den schlanksten Nationen, obwohl die drei Geheimnisse der französischen Küche ist Butter, Butter, Butter. Ja, und trotzdem sind die im Durchschnitt zählen zu den schlanken Nationen. Ich habe das immer so für mich hergeleitet, dass es mit Sicherheit auch daran liegt, dass die noch nicht so dieses ausgeprägte Snackkultur haben. Das heißt, die haben eine große Esskultur, die setzen sich hin zum Essen und dann essen die. Und sind aber nicht zwischendrin ständig am Snacken, was ja so in unseren Breitengraden durchaus häufiger immer gemacht wird. Und das ist eher die Problematik. Also, dass wir immer wieder diese Insulinspitzen haben und immer den Körper wieder auf diesen anabolen Stoffwechsel schieben. Aber wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Eigentlich
durch Über das viszerale Bauchfett. Ja. Da gehen wir jetzt gleich zurück, einen Schritt zurück. Viele moderne Ernährungsformen berufen sich auf unsere evolutionären Wurzeln. Und genau das ist ja das Thema auch von heute. Wie sinnvoll ist dieses Argument aus deiner wissenschaftlichen Sicht?
Also ich bin ganz froh, dass wir heute den Entwicklungsstand haben, den wir heute haben. Jetzt mal ganz abgesehen von ultraverarbeiteten oder hochprozessierten Lebensmitteln. Aber auch, also sozusagen, wir haben das der Menschwerdung, die Menschwerdung haben wir zu verdanken, dass irgendwann der Homo erectus, also unser affenähnlicher Vorfahre, mal auf die Idee gekommen ist, was übers Feuer zu halten. Also das Feuer entdeckt hat, um Nahrungsmittel haltbarer zu machen und auch für uns verwertbarer zu machen, bekömmlicher zu machen und dass es nicht zu vielen Problemen kommt. Also A, hygienischer und B, dass sich viele Lebensmittel erst besser aufschlüsseln lassen und verwertbar werden für uns. Und ja, die Bekömmlichkeit, nehmen wir mal Hülsenfrüchte beispielsweise, ne, mit den Lektinen. Die sind so für uns nicht verdaulich und können große Schwierigkeiten machen. Und wir müssen es einfach erhitzen.
Kartoffeln so. Beispielsweise auch, oder?
Ja, Kartoffeln auch, was die sozusagen, dass wir überhaupt an die Kohlenhydrate kommen und dann nicht nur resistente Stärke haben und was auch wichtig ist fürs Mikrobiom, aber es liefert halt deutlich weniger Energie. Und das Ding ist, dass wir so quasi so eine große Denkleistung haben oder das Gehirn, weil unser Gehirn braucht eine große Menge an Energie und das hängt dann ganz eng damit zusammen, dass es eben diese Entdeckung des Feuers als Zubereitungsstufe gab, weil wir mehr Energie aufnehmen konnten. Wenn man jetzt einen Gorilla sieht, der muss am Tag 30 Kilo Grünzeug futtern. Natürlich futtert der auch mal so ein paar Insektenlarven und so, was ich da irgendwie, um auch noch so eine andere Proteinquelle dazu haben. Aber überwiegend ist der Grünes und muss 30 Kilo Grünzeug futtern. Und da kommen wir auch ungefähr her. Also wenn wir das noch so hätten, dann müssten wir den ganzen Tag draußen rumlaufen und müssten uns quasi so ernähren. Wir wären den ganzen Tag auf Nahrungssuche. Und deshalb war das so entscheidend, dass auch quasi die Zubereitung von Essen so eine große Rolle spielt. Also die natürlichste Form ist ja, das ist so das Rohkostprinzip, dass man möglichst unverarbeitet isst. Aber es gibt auch Wissenschaftler wie Richard Wrangham von der Harvard University, der sich viel damit beschäftigt hat, soweit ich weiß auch Primatologe ist. Und der sagt, wir könnten uns rein aus Rohkost, würden wir nicht mehr überleben. Also aus unverarbeiteten Lebensmitteln, weil es eben auch für die Energie so wichtig ist, dass wir an viel Energie rankommen. Jetzt ist es heute leider Gottes so, dass wir im Übermaß eigentlich Energie zu uns nehmen. Also wenn man jetzt so einen Zeithorizont hat, und da muss man auch nicht so weit zurückgehen, von vielleicht 50 oder 100 Jahren, dann haben wir täglich, also das Aktivitätslevel war deutlich höher und gleichzeitig haben wir weniger Energie, weniger Kilokalorien zu uns genommen. Also wir haben rund 500 Kilokalorien mehr verbraucht am Tag durch die Bewegung, durch die harte körperliche Arbeit und wir essen heute rund 500 Kilokalorien mehr als damals. Das heißt, wir haben heute eigentlich einen Kilokalorienüberschuss von rund 1000 Kilokalorien. Und das ist das, was uns eigentlich heute zu schaffen macht. Also diese sozusagen Überernährung macht die Zelle voll, Autophagie und so weiter und dass sie dann eingeschränkt ist. Und das ist heute unser Problem.
Und sind damit eigentlich im qualitativen Hunger?
Ja, so kann man das sagen. Das Lichtchen im Kühlschrank geht halt quasi nie aus. Wir haben an jeder Ecke haben wir eine Versorgungsstation im Prinzip. Ne? Es gibt aber, man muss auch dazu sagen, es gibt, also mit Sicherheit noch die letzte Zahl, die mir bekannt war, 800 Millionen Menschen, die auch noch Hunger leiden auf der Welt. Das darf man auch nicht vergessen. Aber hier bei uns ist es tatsächlich so, dass wir oft in diesem Überfluss, und da kommen wir auch gleich mit in diese Lebensmittelverschwendung. Also was, wo laufen wir da eigentlich so hin? Aber ich bin ganz dankbar für, dass es auch diese Verarbeitungsformen gibt. Und man denkt ja immer gleich, naja, man durch diese verarbeitet ist gleich schlecht. Aber wenn du eine Tomate hernimmst, eine Tomate, wir können immer mehr auf das Lycopin zurückgreifen, also die biologische Verfügbarkeit von den gesunden Inhaltsstoffen wird immer mehr, je stärker man die zubereitet. Also wenn ich so eine Tomatensauce immer weiter einkoche, habe ich eine bessere Verfügbarkeit des Lycopins, guter Hautschutz, Herzschutz. Also es ist nicht immer schlecht, wenn wir quasi so eine Industrialisierung haben. Das hat natürlich irgendwo Grenzen. Es gibt ja auch sowas wie den Nova-Score. Das beschreibt das. Also diese ultraverarbeiteten Lebensmittel hängen aber noch ein paar andere Faktoren damit zusammen. Aber dass eine Verarbeitung gleich schlecht ist. Nimm mal ein Parboiled-Reis. So, da hat Erich Hutzenlaub, ich glaube um die Jahrhundertwende, hat er, also zum 18. Jahrhundert schon, hat er das Verfahren entwickelt durch ein Druckverfahren, weil die gesunden Inhaltsstoffe beim Reis sitzen eigentlich in diesem Silberhäutchen, was drumherum ist, aber das ins Zellinnere zu pressen und dass man dann das Silberhäutchen wegsprengen kann. Und das hat dazu geführt, dass das also, dass der deutlich mehr gesunde Inhaltsstoffe hat, der Parboiled-Reis, und auch sich die Kohlenhydratkonstellation verändert hat. Also ich habe da mehr resistente Stärke auch, ich habe besseres Futter fürs Mikrobiom, ich habe etwas weniger Kilokalorien. Und auch das war ein Verarbeitungsverfahren, um einen Reis auch schneller kochbar zu machen beispielsweise und so. Aber da lieferten auch ein Verarbeitungsverfahren Vorteile. Und so ist es ganz oft so. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, damals, die haben besser, gesünder gelebt, die mussten viel aufwendiger die Nahrung gewinnen, als wir das heute tun müssen. Und wenn du wir haben ja eine verkümmerte Kieferpartie, also im Vergleich zum Gorilla beispielsweise. Und das hat ja auch Vorteile, weil wir nicht mehr diese Mengen an Nahrung kauen müssen, weil wir eine viel energiedichtere Nahrung haben als beispielsweise noch ein Gorilla. Der muss halt den ganzen Tag, deshalb hat er so eine ausgeprägte Kieferpartie, aber auch Zahnpartie, weil er den ganzen Tag eigentlich nur am Kauen ist.
Das heißt, wir haben mittlerweile ein viel kleineres Kiefer?
Ja, ja, absolut. Also der hat sich ja zurückgebildet so, und wir haben also nicht mehr damals, ne, wenn man jetzt quasi noch mal so Darstellungen sieht von unseren, von Homo erectus oder dann Anfangszeit, naja, Homo sapiens sind wir eigentlich schon ziemlich entwickelt gewesen, dann sagen wir mal Homo erectus, die haben ja eine ziemlich ausgeprägte Kieferpartie. Die mussten also viel auch pflanzlich irgendwie zu sich nehmen dass es viel notwendiger war, weil die Energiedichte nicht so da war. Also wir können ja heute sehr energiedichte Lebensmittel essen und haben mit der kleinen Portion schon viel Energie aufgenommen. Und das war eben auch wichtig für die Entwicklung unseres Gehirns. Ne? Also hier die Denkzentrale braucht am meisten Energie. Ja. Also das ist ein richtiger Energiefresser. Ne?
Damit Nährstoffe.
Ja, absolut.
Wie hat sich denn unser Magen-Darm-Trakt, unser Mikrobiom weiterentwickelt oder auch nicht?
Also der Darm ist sehr entwickelt bei uns. Das Problem ist, dass wir ihn eigentlich mehr gar nicht so nutzen. Und das Mikrobiom hat sich jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, indigenen Völkern, zu Urvölkern eher zurückgebildet. Wenn man das hat mit Umweltgiften zu tun, das hat mit Antibiotika zu tun, dass auch die Diversität eingeschränkter ist heute. Und das führt natürlich auch, wir konnten noch vor vielen Jahren, konnten wir die Baumrinde von den Bäumen, also die Birkenrinde und konnten die auch teilweise verstoffwechseln, weil das Mikrobiom noch da war. Und wir haben heute schon eine sehr eingeschränkte Diversität, was uns natürlich auch Probleme macht. Nur wenn man jetzt denkt, man kommt vielleicht von grob über den Daumen 150 Gramm Ballaststoffen am Tag. Im Moment liegen wir so 10, also ich bin schon ganz froh, wenn jemand 15 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich nimmt. Die WHO empfiehlt so 30 Gramm Ballaststoffe aufzunehmen. Aber wenn ich das jetzt heute jemandem empfehlen würde, Oder wenn er sagt, der Samen hat gesagt, ich soll 30 Gramm Ballaststoffe aufnehmen, dann zerreißt es die meisten, weil sie es nicht abkönnen.
Kommt sofort dann, zu Verstopfung, oder?
Ja, oder zu Blähungen und einfach zu Verdauungsbeschwerden. Und dann heißt es, der Samen hat mir das empfohlen, ich vertrage es aber nicht. So, und lass es dann wieder weg. Wir müssen uns da schon langsam wieder nach oben futtern an diese gesunde Grenze. Also, dass wir nicht immer einsteigen mit den Mengen, sondern dem Mikrobiom auch eine Zeit geben, sich wieder aufzubauen. Und das ist ganz entscheidend. Also, dass wir da fermentierte Produkte, ballaststoffreiche Produkte, also sowohl Probiotika als auch Präbiotika. Mhm. Also, Probiotika sind lebende Kulturen, die man beispielsweise mit fermentiertem, solange man das jetzt nicht totgart, ne? Also wie das meine Mutter so schön macht, wenn die ein Sauerkraut hat, ein frisches, und dann wird da halt noch das Fleisch reingelegt und 3 Stunden irgendwie da vor sich hingeköchelt. Da ist dann natürlich nichts mehr drin an lebenden Kulturen, da sollte man schon drauf achten. Und dann gibt es die Präbiotika, das sind die Ballaststoffe, also Vollkornprodukte beispielsweise. Obwohl, da muss ich einen kleinen Ausreißer, ich würde jetzt nicht immer Vollkornprodukte empfehlen, sondern wenn man jemand zu Hause backt, dann bin ich eher so bei so einer Mehltype von um die 1000 drum. Mhm. Vollkorn wäre ja deutlich drüber noch, aber da wird das ganze Korn ausgemahlen. Das Problem ist, dass die äußeren Randschichten auch sehr belastet sind mittlerweile, also schadstoffbelastet. Und da ist für mich ein guter Kompromiss, ist immer so eine Mehltype 1000, wenn man selber backt. Und der Klassiker ist ja so 405er, aber deutlich drüber zu gehen, so bei 1000, dann hat man quasi noch sehr viele gesunde Inhaltsstoffe aus dem Korn, aber man hat eben nicht diese belasteten Schalenanteile mit drin, die eben auch, wie gesagt, Belastungen haben können oder also Pilze und so weiter.
Ein super Praxistipp. Wir hatten übrigens auch schon eine Podcast-Episode mit Christine Pasterk zum Thema Ballaststoffe. Also das zahlt jetzt auch super darauf ein. Wenn wir auf unsere Vorfahren schauen, Achim, wie würden die den Ballaststoff-Hype einschätzen?
Nee, ich finde ja eigentlich, dass man fast einen Anti-Ballaststoff-Hype hat. Ne? Also wenn man diese ganze Carnivore-Szene sieht, wo es ja oft heißt, naja, Ballaststoffe braucht man nicht, das sehe ich schon als eher kritisch. Mhm. Also und wird ja auch immer das so dieses Paleo-Prinzip oder früher und auch der Wolf und so weiter und so fort hat ja. Aber selbst wenn man die Wölfe sich anschaut, selbst ein Wolf hat ein Mikrobiom und was macht ein Wolf? Der frisst das ganze Tier. Also der frisst auch den Mageninhalt seiner Beute mit.
Smart.
Ja, und da ist natürlich auch schon eine Mikrokultur drin und vermeintlich auch Grünzeug. Also, dass sich ein Wolf nur mit Fleisch ernährt, das kann man so auch nicht stehen lassen. Und das ist für uns natürlich extrem wichtig. Also für die Peristaltik natürlich des Darms wichtig, aber auch als Futter für das Mikrobiom, dass wir das wieder aufbauen. Also das ist wirklich ein Defizit, was wir heute haben, ist nicht nur die Diversität in der Umwelt zu erhöhen, sondern auch bei uns im Darm wieder für mehr Diversität zu sorgen. Und deshalb ist das Futter, also Probiotika und Präbiotika, Ballaststoffe so wichtig als Futter für diese Mikroorganismen, damit die auch wieder ordentlich Butyrat produzieren. Butyrat ist ein Stoff, der wichtig ist, um die Darmbarriere aufrechtzuerhalten. Und das ist ganz entscheidend, weil wir haben Bereiche im Darm, das sind verschiedene Bakterienstämme und die sollten auch nach Möglichkeit getrennt voneinander bleiben. Also die sollte man nicht durchmischen. Ist jetzt zu wenig Butyrat da, kommt zum Leaky Gut, also ne, die löchrige Darmwand und so weiter und Bakterienstämme kommen zueinander, was nicht gut ist. Und deshalb ist eine gesunde Darmbarriere wichtig, auch Immunsystem weiß man ja heute, dass es zum Großteil auch so mit im Darm liegt. Also lange Rede, ein gesundes Mikrobiom ist sehr wichtig und deshalb sind Ballaststoffe so wichtig. Nur ein, dass man das quasi langsam sich nach oben an diese empfohlene Menge futtert und nicht gleich immer alles verträgt. Das liegt daran, das Mikrobiom, man muss sich das vorstellen, wir haben eine Fabrik, sind wenig Arbeiter drin und die bekommen jetzt auf einmal eine ungewohnte Ladung rein, die sie verarbeiten sollen. Das sind die natürlich überfordert. So. Und man muss quasi aufforsten, man muss dafür sorgen, dass es neue Mitarbeiter gibt, dass die mit größeren Mengen klarkommen und auch für einen guten Output sorgen. Also so vielleicht als Bild, dass man langsam einsteigt. Und wenn man jetzt, es gibt ja wirklich Menschen, die kaum Ballaststoffe zu sich nehmen. Ne? Also wenn ich jetzt nur Toastbrot futter und oder mich Carnivore ernähre oder so, habe ich wirklich sehr wenig. Die werden am Anfang schon Probleme haben, weil das Mikrobiom da noch nicht so richtig drauf eingestellt ist. Und das gilt tatsächlich langfristig aufzubauen. Also das ist mir schon ein großes Anliegen. Ich mache da viel mit dem Professor Christian Siener zusammen und wir haben ja auch das Buch geschrieben zum Thema. Und das ist schon ein Punkt. Man weiß immer mehr, wie wichtig das Mikrobiom ist für unsere Gesunderhaltung, auch fürs Wohlbefinden und auch, dass das Mikrobiom entscheidend ist, quasi um vorzubeugen von neurodegenerativen Erkrankungen, also Alzheimer, Demenz beispielsweise. Und es ist total spannend. Es gibt Bakterienstämme, die jetzt selektiert wurden, die uns, habe ich von Professor Dr. Yevgeny Ponimaskin, mit dem habe ich da lange drüber gesprochen, und der erzählte mir das und schickte mir die Studie. Also es wurde ein Bakterienstamm selektiert, der mitverantwortlich ist dafür, ob wir von der Couch aufstehen oder liegen bleiben. Das heißt, dass wir uns sportlich betätigen und aktiver sind oder ob wir träge sind und auf dem Sofa liegen bleiben.
Und wie können wir diesen Bakterienstamm zu uns nehmen?
Ja, das ist die andere spannende Frage. Da gibt es also möglichst natürlich dafür zu sorgen, dass man von den guten Bakterien mehr kriegt. Und das macht man mit Pro- und Präbiotika. Mhm. Also die gut zu füttern. Dann natürlich weniger Umweltgifte. Gut zu schlafen ist ganz wichtig. Weniger Salzkonsum. Salz hemmt natürlich das Bakterienwachstum und auch die guten Bakterien. Ne? Also das kennt man ja aus der Konservierung und so, dass man viel Salz, einen Schinken salzt, um den haltbar zu machen. Wenn man zu viel Salz konsumiert, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf unser Mikrobiom, auf unsere Bakterien, ne, die gut sind. Ein guter Schlaf ist wichtig. Und nicht zu warm zu schlafen scheint auch eine Rolle zu spielen, dass man das gute Mikrobiom fördert. Also eher mal kühl schläft und so, Wechselbäder macht und so. Das fördert das Mikrobiom. Aber also in Summe, dass man schon zusieht, dass man das so aufbaut, fermentiertes isst. Das ist ein guter Beitrag und dann kann man da schon recht schnell profitieren und sich nicht in die Irre führen lässt, wenn am Anfang, wenn es ein bisschen störrisch ist. Ne? Ja. Man muss dem schon Zeit geben, auch so in die Gänge zu kommen. Ne?
Ich finde auch den Aspekt vom Mikrobiom im Mund sehr spannend. Also gut kauen, gut einspeicheln, auf die Bitterstoffe Acht zu geben und vieles weitere.
Das ist ja auch recht nicht neues, irrelevant. Ein recht neues Forschungsgebiet, was du da ansprichst. Also das finde ich auch extrem spannend. Wir haben natürlich nicht nur im Darmmikrobiom, sondern auch im Mund. Und das ist recht neu, da kann man noch wenig zu sagen, aber das ist extrem spannend, ja.
Du hast vorhin ein wenig kritisch über die Paleo-Ernährung gesprochen. Magst du das nochmal auf den Punkt bringen, bitte, wie du dazu stehst?
Naja, was heißt kritisch? Also ich finde ganz grundsätzlich, wenn jemand erfolgreich ist, gesund lebt und mit sich und mit der Ernährungsmethode gut klarkommt, dann bin ich der Letzte, der sagt, bitte switch da irgendwie um. Also das kann jeder auch machen, wie er will. Mir kommen nur tatsächlich die Ballaststoffe dazu kurz. Und da mache ich ja so ein bisschen Sorgen, dass man das so vernachlässigt. Also die Ballaststoffaufnahme ist wichtig. Die brauchen wir einfach. Und das ist so gerade, was mir da Sorgen macht, auch wenn es nicht, dann ist es nicht Paleo, sondern eher Carnivore. In der Bodybuilding-Szene, in der Fitness-Szene, Instagram und Co. Spricht man da viel. Und dann werden halt diese gesunden Aspekte vernachlässigt. Aber jeder Bodybuilder früher, auch wenn er noch so viel Protein gegessen hat, hat eigentlich immer auch dafür gesorgt, dass er eine ordentliche Brokkolimenge dabei hat und auch ein paar Ballaststoffe und auch ein bisschen was Grünes, um auch die Proteinlast etwas abzupuffern. Das ist ja wichtig, ne? Wir produzieren ja viel Stickstoff, wenn wir das Protein sozusagen verwerten und da braucht man schon auch so ein bisschen Puffersysteme, um den Säurebasenhaushalt im Körper zu unterstützen. Er hat gute eigene Puffersysteme, aber wenn ich natürlich so eine große Last habe, dann noch hart trainiert, das wird ja oft vergessen. Also gibt es das Raptor-Syndrom beispielsweise. Dann das ist, also wenn man sich wirklich extrem hart trainiert, schwere Gewichte, extrem proteinreich, dann vielleicht noch leistungssteigernde Substanzen dazu, dass es schon zu einer Belastung der Niere kommen kann. Und wenn man da vielleicht noch eine vorgeschädigte Niere hat oder in der Familie das irgendwie liegt. Also man sollte schon auf eine Ausgewogenheit achten, ganz grundsätzlich. Aber wie gesagt, wenn jemand gut mit es gibt ja auch Krankheitsbilder, wo das durchaus Sinn machen kann. Aber ich habe nichts gegen bestimmte Ernährungsformen, aber um langfristig möglichst den Gesundheitsaspekt dabei zu haben, sollte man da schon auch auf eine gute Ballaststoffversorgung achten.
Das heißt, du hast keinen dogmatischen Zugang zu spezifischen Ernährungsformen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe schon alles gemacht. Ich habe mich eine Zeit lang vegan ernährt, ich habe mich vegetarisch ernährt. Ich hab alles auch so im Selbstversuch auch mal durch. Aber ich finde, für mich ist das auch ein großer Genussfaktor, das Thema Ernährung. Und ich würde mir für mich wünschen, oder für mich die größte Entwicklungsstufe wäre, wenn wegen mir kein Tier mehr sterben muss. Beispielsweise. Das schaffe ich noch nicht und das werde ich vielleicht auch nie schaffen. Aber ich versuche da schon deutlich reduzierter. Das hat aber was mit Tierliebe zu tun und so und jetzt weniger mit meiner Ernährungsbetrachtung, sondern weil ich das aus ethischen Gründen einfach besser fände, wenn kein Tier leiden muss oder sterben muss.
Das finde ich höchst spannend, weil ich ja weiß, dass du aus einer Metzgersfamilie stammst und kommst.
Ja. Das ist aber auch ganz interessant, weil mein Vater wurde mehr oder minder, weil sein Vater relativ früh starb, als mein Vater sehr jung war und er musste das Geschäft übernehmen. Also er hatte eigentlich wollte immer Lehrer werden und konnte das aber damals nicht, weil sein Papa gestorben ist und musste eigentlich für den Betrieb und auch für die Familie sorgen. Und das ist tatsächlich heute noch so, dass bei uns hatte jedes Tier, das geschlachtet wurde, einen Namen. Und mein Vater rennt heute noch jeden Sonntag in die Kirche, weil er da ein schlechtes Gewissen hat, dass er Tiere töten musste. Er hat den Beruf geliebt, aber hat versucht, auch da so eine gewisse Ethik da immer mit reinzubringen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also ich war jetzt gerade auch auf einem Viehbetrieb, auf einem Kuhbetrieb, die einen Milchbetrieb haben und so und habe mir das angeschaut und kann so mit bestimmten Dingen gut leben. Also wenn die Tiere da wirklich draußen weiden können und das ist ja auch Futterveredler, wichtig, Wiederkäuer fürs Ökosystem und so. Und wenn die dann nach 14 Jahren geschlachtet werden und wenn man das ganze Tier dann verwertet, dann ist das für mich noch akzeptabel. Aber was so in diesem ganzen Bereich der Massentierhaltung und so abläuft, da habe ich meine Schwierigkeiten mit.
Ja, zu Recht auch. Von der Laktoseintoleranz zur Laktosetoleranz. Das fand ich extrem spannend in unserer gemeinsamen Vorbereitung. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Thema Milch ist ja auch sowas, wo man immer gleich irgendwie so im wahrsten Sinne des Wortes schwarz und weiß sieht. Also, aber wenn man es mal genauer betrachtet, wir konsumieren Milch so circa seit 10.000 Jahren. Die Zahlen schwanken, aber ich würde mal so ganz grob sagen, 10.000 Jahren. Und seit etwa 7.000 Jahren, 5.000 bis 7.000 Jahren lernen wir zunehmend wieder die Laktase anzuschalten. Also das heißt, wieder laktosetoleranter zu werden, weil also irgendwann, wenn dann abgestillt ist, dann ist bei den Kindern oder bei den Kälbern, wird die Laktase, also das Enzym, was die Laktose spaltet, abgeschaltet, weil man ja keine Milch mehr konsumiert. Und das ist auch immer das Argument, wir sind ja nicht dafür gemacht, Milch zu trinken. Also muss ganz klar zu sagen, wir brauchen auch keine Milchprodukte in Teilen Asiens oder in Afrika, bis auf die Maasai beispielsweise, die ja auch Milch konsumieren, gibt es ja noch weite Teile der Erdbevölkerung, die keine Milchprodukte konsumieren. Aber wir haben es halt. Und da sieht man mal, wie anpassungsfähig der Mensch ist, dass in dieser ganzen Zeit, wo es uns gibt, 300.000 Jahre, die Epoche, wo wir Milchprodukte konsumieren, ja relativ klein ist. 10.000 Jahre. Übrigens, Ackerbau haben wir so vor 12.000 Jahren begonnen erst. Und wie schnell wir uns dann tatsächlich anpassen und dass wir also nicht laktoseintoleranter werden, sondern eher laktosetoleranter.
Faszinierend.
Also wir lernen wieder mehr, das Lebensmittel zu nutzen. Und das Argument, warum die Leute dann immer sagen, aber it's not your mother, it's not your milk und wir sind nicht dafür gemacht. Jede Mutter kennt das. Also jede Mutter ist froh, wenn man dann irgendwann mal abstillen kann, weil es wirklich eine große Belastung ist. Milch ist ein hochkomplexes Lebensmittel Und jede Mutter ist bestrebt, möglichst schnell das Kind auf eigene Beine, was die Ernährung anbelangt, zu stellen, weil es ein wahnsinnig aufwendiger Prozess ist. Milch ist ein hochkomplexes Lebensmittel, natürlich auch mit Wachstumsfaktoren und so, damit das Neugeborene möglichst schnell gedeiht und sich möglichst schnell selbst ernähren kann, dass es die Mutter nicht dauerhaft leisten kann oder gar nochmal Kinder auf die Welt bringt. So, ne? Und das ist der Grund, warum man, weil die Verfügbarkeit da nicht mehr da ist. Also mir wurde gezwungen dann eigentlich, das wieder abzustellen. Es ist einfach, ja, ist effektiver, ist effizienter, das Enzym dann wieder abzuknipsen. Und mittlerweile lernen wir halt wieder dazu, das anzuschalten. Das ist eigentlich so das Ding. Aber für mich ist dieser ganze Prozess in der Evolution eigentlich so spannend, dass wir da wirklich sehr anpassungsfähig sind. Und in dieser ganzen Evolutionsgeschichte des Menschen, wir haben uns immer wieder angepasst auf neue Lebensumstände und Versorgungsumstände.
Ja. Achim, wenn wir auf die aktuelle Ernährung draufschauen, welche Veränderungen der letzten 100 Jahren haben vermutlich den größten Einfluss auf unsere Gesundheit?
Das ist höchstwahrscheinlich das permanente Lebensmittelangebot, dass es immer mehr energiedichte Lebensmittel gibt und dass wir eine permanente Versorgung haben. Also, dass wir eigentlich ständig essen könnten und das uns auch so möglich gemacht wird. Und es ist ja ganz natürlich, dass wir kommen aus einer Zeit, wo wir einfach speichern müssen, um langfristig zu überleben. Also diesen Überfluss kennt unsere Genetik noch nicht. Und wir sind eigentlich heute schon viel weiter und hängen mit der Genetik noch etwas hinterher, dass unser Körper lernen muss, dass zu viel oder uns, dass wir das evolutionsbedingt einfach irgendwann mal begraben, dass eine Überernährung uns auch nicht gut tut. Aber diese Epoche ist noch zu gering und dass wir das Bewegungsverhalten doch deutlich reduziert haben. Also es ist natürlich auch was Gutes, wir haben die körperliche Arbeit hat sich ja deutlich reduziert. Wir haben auch so Zeiten wie Covid gehabt, also wo es ja sehr eingeschränkt war. Aber das ist wichtig, dass wir das versuchen, wieder nach oben zu fahren, um auch uns so ein bisschen anzupassen, wie es eben früher mal war. Also, dass der Körper auch wieder lernt, mehr Adiponektin wieder zu produzieren, das Fett wieder in Bereiche zu lagern, wo es weniger schädlich für uns ist. Also, das sind schon die Gründe, warum das heute so ist und dass wir ein großes Problem mit haben, dass Menschen immer adipöser werden und also krankhaft übergewichtig sind. Und also damit meine ich nicht, dass ich habe ja selber auch ein paar Kilo zu viel, dass das Gewicht eine Rolle spielt. Solange man sich bewegt und bewegen kann, ist es weniger ein Problem. Kritisch wird es, wenn man eingeschränkter ist mit der Bewegung.
Man sagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Ist das verkürzt oder hat das Wahrheit in sich?
Nee, das birgt schon Wahrheit in sich. Absolut. Also das ist das Bewegungsverhalten wieder nach oben fahren und das ganze Bewegungsmuster, das spielt schon eine große Rolle, ja.
Ich bin ja immer sehr neugierig und mich persönlich würde interessieren, ob es für dich Erkenntnisse aus der Evolutionsbiologie gibt, die du selbst in deinem Alltag mit berücksichtigst.
Ich gehe da gar nicht so weit zurück. Ich versuche es wieder mehr zu machen, wie es eigentlich meine Großeltern gemacht haben. Also gar nicht irgendwie Homo erectus, sondern ich habe keinen Bock, den ganzen Tag mich auf Nahrungssuche zu begeben. Aber es ginge auch gar nicht. Aber dass man es mehr macht, wie es meine Großeltern gemacht haben. Das heißt eigentlich so 3 Mahlzeiten am Tag, dazwischen nach Möglichkeit nichts. Also dass man ein sogenanntes intermittierendes Fasten macht, ist wichtig. Also keine Energie zwischen den Mahlzeiten, weder durch Softdrinks noch ein Kaffee mit ein bisschen Milchschaum und was Süßem drin oder so, weil es halt immer wieder diese Blutzuckerspitze verursacht und dann man wieder in so einen Hungerrhythmus kommt, die Fastenphase unterbricht, die Autophagie und. Das ist wichtig, dass man versucht, möglichst 12 Stunden über Nacht nichts zu essen. Also es gibt da ja verschiedene Prinzipien, aber die Nacht ist die wichtigste Fastenphase. Und wenn man 12 Stunden über Nacht fastet, kommt man schon in die Vorzüge des Fastens. Also ist ja Andreas Michalsen von der Charité Berlin, der das ja auch sagt, dass 12 Stunden eigentlich völlig ausreichend sind und die Nacht, dass man die nutzt, weil über Nacht werden bestimmte Wachstumshormone gebildet, die Hungersättigungshormone, Leptin, Ghrelin werden reguliert. Das heißt, wenn man wenig schläft, hat man in der Regel am nächsten Tag mehr Hunger und eine schlechtere Fettverbrennung, also die Nacht wieder nutzt und dann mit einem sogenannten Breakfast, also Fastenbrechen morgens in den Tag startet. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, abends um 6 das letzte Mal isst und dann morgens um 6 Uhr das erste Mal wieder, das ist jetzt keine große Hürde eigentlich, das kann jeder schaffen und das hat schon große gesundheitliche Vorteile. Und wenn man sich auf das sozusagen besinnt, ist man eigentlich schon ganz gut dabei.
Gegen Ende unseres Podcasts würde mich noch der Blick in deine Samsche Glaskugel interessieren. Wie werden wir denn in 20 bis 50 Jahren essen? Welche Entwicklungen hältst du dafür wahrscheinlich?
Also ich glaube ganz fest, dass das Thema personalisierte Ernährung, Individualisierung schon da wirklich angekommen ist. So. Und das ist auf der einen Seite, habe ich da so ein bisschen Sorge, weil man auch die Verhältnisse, wir hören ja immer weniger quasi so in unseren Körper. Wenn man sich wirklich mal drauf besinnt, wann esse ich denn wirklich aus Hunger? Ist es Appetit oder ist es Hunger? Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es natürlich schon Vorteile hat, wenn man so isst, um möglichst zielgerichtet dann am nächsten Tag zu sein, möglichst leistungsfähig, hören wir noch weniger auf uns selbst. Also ich bin da so zweigeteilt. Auf der einen Seite ist es wird wirklich Zeit, dass wir auch mal sowas kriegen, nicht nur wie Blutzucker-Messgeräte, sondern wirklich Insulin-Tracker, weil das ist eigentlich, darauf kommt's an und Blutzucker ist eigentlich nur so ein Hook, um das grob einschätzen zu können. Aber eigentlich das Entscheidende, wenn ich was esse, wie hoch ist da die Insulinproduktion? Und es gibt es heute so, in der Form gibt es das noch nicht. Und außerdem sind ja Lebensmittel sehr komplex, das heißt, sind eigentlich immer anders. Und im Stoffwechsel spielt das eine Rolle, esse ich jetzt einen Apfel morgens, mittags oder abends, welchen Apfel esse ich, wie rot ist der, wie süß ist der, was ist das für eine Sorte, gibt es ja auch riesen Unterschiede. Und deshalb wäre es gut und wichtig, dass man erfährt, wie reagiere ich auf ein jeweiliges Lebensmittel und dass man das direkt sieht. Das ist heute technisch noch nicht lösbar, aber das wird in Zukunft, wird das schon kommen. Also ich bin zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich sehr neugierig und glaube, dass dieses Thema personalisierte, individualisierte Ernährung da auf dem Vormarsch ist und dass man damit auch hoffentlich das Thema Übergewicht und auch Entstehung von Stoffwechsel, ernährungsbedingten Erkrankungen, metabolisches Syndrom, Diabetes Typ 2 und so weiter, neurodegenerative Erkrankung deutlich reduziert. Super. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die Sorge, dass wir uns weniger auf unsere menschlichen Fähigkeiten verlassen und das einschätzen können, was für uns gut und schlecht ist.
Meine Abschlussfrage bitte an dich. Wie ernährst du dich, um möglichst gut in deiner Energie zu bleiben?
Ich versuche mich mittlerweile möglichst daran zu halten, dass ein gesunder Esser alles in Maßen isst und nicht in Massen. Aber dass er alles isst. So. Wünschenswert wäre für mich, dass ich deutlich weniger Fleisch esse und tierische Produkte. Das ist ein Ziel für die Zukunft, aber ich versuche mehr mit Genuss zu essen. Das spielt für mich schon eine große Rolle. Also genießen zu können beim Essen, das hat für mich auch soziokulturelle Aspekte, aber das ist für mich schon ganz entscheidend, also mehr mit Genuss zu essen. Und ich war mal Leistungssportler, ich war Radsportler und hatte da durchaus Essstörungen. Und die habe ich seitdem nicht mehr. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung, auch wenn ich ein paar Kilo zu viel habe und so. Aber ich fühle mich deutlich wohler so, als ich mich damals gefühlt habe. Und das ist so ein Aspekt, also entspannter mit dem Thema Ernährung vielleicht auch umzugehen, bestimmte Dinge da nicht zu ernst zu nehmen, zu wichtig zu nehmen und dass man mit mehr Genuss wieder am Teller sitzt.
Für sich selbst den idealen Weg zu seiner besten Version zu finden.
Ja.
Lieber Achim, ich sage ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke, für die super wissenschaftlichen Insights auch und fürs Relativieren der Thematik.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst. Liebe Community, wenn ihr heute eine Sache mitnehmt, dann vielleicht diese. Gesunde Ernährung bedeutet nicht, in die Vergangenheit zurückzukehren, sondern zu verstehen, woher wir kommen, um bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, neugierig und voller Entdeckergeist.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.